John M. Hull. Im Dunkeln sehen. Erfahrungen eines Blinden. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, als erwachsener Mensch das Sehvermögen zu verlieren? So erging es dem gebürtigen Australier John Hull, der im Alter von 45 Jahren vollständig erblindete. Als Teenager hatte er sich einem inzwischen veralteten Verfahren zur Behandlung des grauen Stars unterzogen. Infolgedessen löste sich zunächst die Netzhaut seines linken Auges ab. Erst 2 Jahrzehnte später erschien dann eine schwarze Scheibe in seinem rechten Auge. Diese nahm ihm kurz darauf das noch verbliebene Augenlicht. Etwa 2,5 Jahre nach seinem Erblinden, im Juni 1983, begann Hull seine täglichen Erfahrungen auf Kassette aufzuzeichnen. Dies setzte er in den folgenden 3 Jahren fort. Und so entstand ein persönlicher Erlebnisbericht, den wir in den folgenden Blinks vorstellen. Sie enthüllen die täglichen Eindrücke, Träume und philosophischen Einsichten eines Menschen, der sich dem Unausweichlichen stellen musste, einem Leben in vollkommener Dunkelheit. Blink Nummer 1. Die Blindheit nimmt Erscheinungen jegliche Bedeutung und rückt Stimmen in den Mittelpunkt. Da Hull sein Sehvermögen erst als Erwachsener verlor, waren seine Erfahrungen als Blinder von den 45 vorhergehenden Jahren als Sehender geprägt. Daher war er überrascht, wie schnell die Erinnerungen an die Gesichter der Menschen verblichen und das Aussehen insgesamt an Bedeutung verlor. John stellte fest, dass er sich besser an die Gesichter von Menschen erinnern konnte, die er seit seinem Erblinden nicht mehr getroffen hatte, als an das von Personen in seinem nächsten Umfeld, seine Frau und Kinder, sowie die Menschen, mit denen er in seinem Beruf als Religionspädagoge in Birmingham zu tun hatte. Es schien, als würden die neuen Erinnerungen aus der Zeit nach dem Verlust seines Augenlichts die visuellen Erinnerungen an seine Familie verdrängen. Im Gegensatz zu Verwandten aus Australien, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, konnte sich John an das Aussehen seiner Nächsten nur erinnern, indem er sich bestimmte Fotos ins Gedächtnis rief. John fragte sich, ob das eingefrorene Abbild seiner Frau Marilyn auf dem Foto bewirken würde, dass er sie für immer als junge Frau im Gedächtnis behielte. Ebenso fragte er sich, ob seine Tochter Imogen in seiner Vorstellung ewig ein 7-jähriges Mädchen bliebe. Doch es waren nicht nur die Gesichter seiner Familienmitglieder, die John allmählich vergaß. Auch die Erinnerung an sein eigenes Aussehen verschwamm mit der Zeit. Die Blindheit veränderte nicht nur, wie er den Prozess des Älterwerdens wahrnahm, sondern verschob auch sein Selbstbild. In den ersten Jahren seiner Blindheit projizierte John noch imaginäre Bilder auf die Leute, denen er begegnete, insbesondere wenn er mit Frauen sprach. Doch mit der Zeit konzentrierte er sich zunehmend auf die Stimmen der Menschen. Stimmliche Eigenschaften wie Anmut, präzise Aussprache oder Melodie wurden zu Anhaltspunkten für das Wesen des Sprechenden. Zu Johns Überraschung kam er dabei häufig zu einer ähnlichen Einschätzung wie sehende Menschen, beispielsweise wenn er und seine Kollegen Uni-Bewerber befragten. Obwohl sich die Beurteilung der Kandidaten in Johns Fall einzig auf die Stimme stützte und nicht, wie bei seinen Kollegen, auf das äußere Erscheinungsbild und Verhalten, waren sie sich in der Regel einig. Inzwischen war die menschliche Stimme für John so sehr in den Vordergrund getreten, dass er manchmal beinahe vergaß, dass Menschen überhaupt ein bestimmtes Aussehen haben. Dabei ist Johns erhöhte Sensibilität für Stimmen nur ein Beispiel dafür, wie er die Welt durch Klänge neu entdeckte. Blink Nummer 2. Wenn das Sehvermögen fehlt, offenbart sich die Welt durch Klänge. Für sehende Menschen ist es schwer, sich ein Leben in vollkommener Finsternis vorzustellen. Dabei liegt es eigentlich nahe, dass sich die übrigen Sinne schärfen, wenn das Sehvermögen wegfällt. Und genau diese Erfahrung machte John Hull mit seinem Gehörsinn. Bei einer Fahrt mit der Londoner U-Bahn im Jahr 1984 wurde John bewusst, wie selbstverständlich er das Geräusch der Räder von dem des Motors oder der Bremsen unterscheiden konnte. Er bemerkte den sich wiederholenden Zyklus der Bewegung und menschlichen Aktivität, wenn die automatischen Türen sich an jeder Haltestelle öffneten und die Fahrgäste ein- und ausstiegen. Er nahm außerdem wahr, dass der Wind anders klang, je nachdem, ob der Zug in den Bahnhof ein- oder ausfuhr. Doch nicht nur der Wind half John dabei, die Welt zu erfassen. Indem er den Regenfällen von seinem Haus aus lauschte, konnte er ausmachen, wie die Tropfen auf seinen Gartenzaun trommelten. Er nahm das lautere Plätschern der Wasserlachen wahr, die sich auf dem Betonweg und den Treppenstufen vor seiner Haustür gebildet hatten. Noch weiter entfernt prasselte das Wasser auf die Straße und gurgelte im überfluteten Rinnstein. Doch so wie der Klang der Welt neue Dimensionen verleiht, so lässt seine Abwesenheit die Welt verschwinden. Was hieß es, wenn sich zum Beispiel ein Boot nicht mehr bewegte? Dass die Ruderer sich bloß ausruhten oder sie das Boot am Steg verteut hatten und an Land gegangen waren? Geräusche, so erkannte John, waren Zeichen von Aktivität. In Zeiten, in denen nichts geschah, herrschte hingegen die Stille. Das Erleben der Welt durch Klang eröffnete John philosophische Einsichten darüber, wie sich die hörbare von der sichtbaren Welt unterscheidet. Wenn du die Augen schließt, weißt du, dass es immer noch Dinge zu sehen gibt. Aber wenn du nichts hörst, ist da wahrscheinlich auch nichts zu hören. Anders ausgedrückt, Sehen hat keine Entsprechung für Stille. Drehst du deinen Kopf, siehst du etwas anderes, als wenn du gerade ausschaust. Geräusche verschwinden hingegen nicht einfach, wenn du deinen Kopf in eine andere Richtung neigst. John begann außerdem über die göttliche Natur des Klanges nachzudenken. In vielen Religionen wird Gott ja eher gehört als gesehen. Aber was, wenn er wie ein Geräusch ist, das für empfängliche Menschen plötzlich erklingen und ebenso plötzlich verstummen kann? Solche Fragen beschäftigten den religiös interessierten Autor zunehmend. Blink Nummer 3. Blindheit ist ein Wechselspiel von Autonomie und Abhängigkeit. Viele Menschen betrachten Blindheit als Behinderung. Einige von ihnen wären wohl überrascht, wie souverän und unabhängig blinde Menschen sich in der Welt zurechtfinden. Ihre wichtigsten Navigationsinstrumente sind ihre Fußsohlen und der lange weiße Blindenstock. Dieser hat übrigens nichts mit einem Gehstock zu tun, sondern dient einzig der Orientierung. Indem eine blinde Person den Stock über den Boden hin und her gleiten lässt, ertastet sie sich ihren Weg. Nachdem John erblindet war, verbesserte sich sein Raumgefühl dramatisch. Er konnte nun spüren, wenn er sich einem Hindernis näherte, etwa einem Laternenpfahl. Dieses Phänomen nennt sich Echoortung und beschreibt die Fähigkeit, Objekte anhand der Schallwellen zu erkennen, die sie in die Umgebung zurückwerfen. Im August 1986 besuchte John die schottische Klosteranlage Iona Abbey. Dort wurde er sich seines verbesserten Raumgefühls besonders bewusst. Während er nämlich die Gebäude nachts und in den ruhigen Stunden des Tages allein erkundete, gelang es ihm, eine mentale Karte der Anlage zu erstellen. Hier war der Speisesaal, dort die Bibliothek und da drüben die Klosterkirche. Um sich nicht zu verirren, verfolgte er jedes Mal seine Schritte zum Marmoraltar der Kirche zurück. Allerdings war John in den Tagen zuvor bereits ausgiebig von wohlmeinenden, sehenden Menschen durch die Anlage geführt worden. Doch zu seiner mentalen Karte gelangte er erst, als er allein unterwegs war. Warum? In Gesellschaft von Sehenden passiert es leicht, dass Blinde ihre Unabhängigkeit verlieren. Dann fehlen ihnen nämlich der nötige Raum und die Zeit, ihren eigenen Weg zu finden. Um nicht mit seinem sehenden Begleiter zusammenzustoßen, muss der Blinde stets dessen Ellbogen berühren. Damit ist die Bewegungsfreiheit des Blindenstocks auf den unmittelbar vor ihm liegenden Raum beschränkt. Dennoch braucht der Blinde seinen Stock für den Fall, dass der Führer vergisst, ihn vor einem Hindernis zu warnen. Und wenn man sich beim Gehen unterhält, hemmt das natürlich die Echoortung. Diese situative Abhängigkeit verleitet sehende Menschen mitunter zu der Fehlannahme, Blinde seien grundsätzlich auf Sehende angewiesen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass willige Helfer nicht selten über das Ziel hinausschießen. John erinnert sich an eine Situation bei einer Veranstaltung. Er wollte sich mit einem Finger am Ellbogen einer Frau einhaken, doch anstatt darauf einzugehen, drückte diese ihn beinahe gewaltsam in seinen Stuhl zurück. Durch solche Erlebnisse schätzt John umso mehr Menschen, die genug Einfühlungsvermögen haben, um zu erkennen, wie sie ihn unterstützen können, ohne ihn dabei zu bevormunden. Blink Nummer 4. Aufgrund der Entkopplung von Begehren und visuellen Reizen erleben Blinde Essen und Sex anders. In den ersten Jahren seiner Blindheit haderte der Autor damit, sich auf ein Leben in Dunkelheit umzustellen. Daher war er äußerst überrascht, als in einer Radiosendung namens In Touch eine Frau berichtete, sie habe sich innerhalb von nur 2 Wochen an den Verlust ihres Augenlichts gewöhnt. Bei einer Konferenz für Blinde erfuhr John jedoch, dass Menschen, die erst später im Leben erblinden, länger bräuchten, um sich an die neue Situation anzupassen. Während dieser turbulenten Übergangsphase beobachtete John wesentliche Unterschiede zwischen Sehenden und Blinden, die viel über die Natur des Menschen verraten. Nehmen wir als Beispiel das Essen. So läuft bei sehenden Menschen manchmal beim bloßen Anblick einer Köstlichkeit das Wasser im Mund zusammen. Das liegt daran, dass wir von Kindesbeinen an darauf gepolt werden, Begehren mit visuellen Eindrücken zu verknüpfen. Nicht umsonst heißt es im Volksmund, das Auge ist mit. Obwohl auch der Geruchssinn die Vorfreude aufs Essen wecken kann, ist das oft nicht so befriedigend wie der Anblick von etwas Leckerem. Denn auch wenn etwas gut riecht, bekommen wir meist erst durch den zusätzlichen visuellen Reiz Appetit auf genau dieses Gericht. Und schließlich gibt es auch viele Lebensmittel, die lange nicht so gut riechen, wie sie aussehen, etwa ein knackiger roter Apfel. Als er nicht mehr sehen konnte, bemerkte John, dass er das Interesse am Essen verlor. Obwohl er hungrig war, hatte er keinen Appetit. Manchmal half es, wenn er gesagt bekam, was ihm serviert wurde. Doch häufig genügte auch das nicht. Selbst wenn er wusste, dass es Kalbsschnitzel zum Abendessen gab, fühlte er kein Verlangen danach. Ähnlich erging es John beim Thema Sex. Wobei das nicht heißt, dass er überhaupt keine sexuellen Triebe mehr verspürte. Nur reichten Stimme und Geruch seiner Sexualpartnerin oft nicht aus, um ihn wirklich sexuell zu erregen. Ohne den Anblick einer Frau fehlte ein entscheidender Reiz, um sein Begehren zu entfachen. Er fragte sich, ob er diesen Mangel an sexuellem Interesse jemals überwinden würde. Blink Nummer 5. John durchlebte eine Phase lebhafter Albträume und Sorgen darüber, wie sich die Blindheit auf seine Familie auswirken würde. Zwischen 1983 und 1986 machte John eine Zeit intensiver Albträume durch. Im Gegensatz zu seinem wachen Leben in Dunkelheit träumte er oft in leuchtenden Farben. Er sah Bilder aus der Vergangenheit, die ihn mit tiefer Trauer und Ängsten erfüllten. Meist bezogen sich die Ängste auf seine Rolle als blinder Vater und Ehemann. In einem dieser Träume schliefen er und seine Frau gerade miteinander in einem Pub, als plötzlich jemand verkündete, dass die Ehefrau und die Tochter des blinden Mannes einen Unfall gehabt hätten. In der nächsten Szene saßen seine Frau Marilyn und seine älteste Tochter Imogen draußen vor dem Pub in einem Auto. Panisch rannte John auf sie zu, bevor er realisierte, dass es falscher Alarm gewesen war und sich beide in Sicherheit befanden. Johns Albtraum offenbart die Sorge, seine Familie im Notfall nicht erreichen zu können und auch die Furcht, durch die Blindheit seine Frau zu verlieren. Allerdings traf nichts davon in der Realität zu. Das Blindsein erschwerte Johns Rolle als Elternteil. Zumal 3 seiner Kinder gerade in jenen Jahren des emotionalen Aufruhrs zur Welt kamen. Ein Teil der Herausforderung als blinder Vater bestand darin, dass sein Sohn Thomas zu jung war, um zu begreifen, was Blindheit bedeutet. Wenn Thomas wollte, dass sich sein Vater etwas ansah, legte er den Gegenstand zwar intuitiv in Johns Hand, dennoch dauerte es, bis Thomas verstand, dass sein Vater blind war und was das heißt. nämlich, dass er niemals wieder würde sehen können. Gleichzeitig hatte John große Angst, dass Thomas Wissen um seine Blindheit ihre Beziehung negativ beeinflussen würde. Also drückte er sich davor, seinem Sohn die Wahrheit zu sagen. Eines Tages hörte Thomas aber zufällig, wie seine Mutter jemandem erzählte, dass ihr Mann blind sei, und reimte sich den Rest zusammen. Zu Johns Erleichterung änderte Thomas' Entdeckung nichts an ihrem Verhältnis. Selbst wenn sie zusammen Brettspiele für Blinde spielten und John nicht begriff, worum es bei dem Spiel eigentlich ging, kümmerte das weder ihn selbst noch seine Kinder. Sie freuten sich einfach, Zeit miteinander zu verbringen. Blink Nummer 6. Durch die Blindheit wurden soziale Interaktionen für John zur Herausforderung. Da John erst als Erwachsener erblindete, bestand sein Bekanntenkreis hauptsächlich aus sehenden Menschen. In ihrer Gesellschaft fühlte er sich nun oft als Sonderling und Außenseiter, auch weil es wegen seiner Blindheit immer wieder zu peinlichen Situationen kam. Die größte Herausforderung bestand darin, Freundschaften zu pflegen und neue zu schließen. Seit seinem Erblinden empfand John sich nämlich oft als Last für die Menschen, mit denen er interagierte. Außerdem bemerkte er, dass er bei geselligen Anlässen immer wieder unfreiwillig bei einem einzigen Gesprächspartner hängen blieb. Also beschloss er, selbst die Initiative zu ergreifen und dachte sich eine Strategie aus, um mit unterschiedlichen Personen ins Gespräch zu kommen. Sobald er eine Unterhaltung beenden wollte, fragte John seinen Gesprächspartner, ob dieser jemanden sah, den er kannte. Dann bat er darum, dieser Person vorgestellt zu werden. So machte John eine Reihe neuer Bekanntschaften. Tatsächlich gelang es ihm mit dieser Technik, innerhalb von nur 15 Minuten mit bis zu einem Dutzend Menschen zu plaudern. Doch der Wechsel von Gesprächspartnern war nicht das einzige Hindernis. Die meisten Menschen, die John traf, waren den Umgang mit einem blinden Menschen nicht gewohnt. Deshalb musste John sie genau anleiten, so als würde er einen blinden Hund trainieren, mit heiteren, aber klaren Anweisungen. Das lief nicht immer so, wie John es sich gewünscht hätte. Einmal bei einer Konferenz schickte er seine Gesprächspartnerin los, um Getränke für sie beide zu holen. Um nicht im Weg zu stehen, während er wartete, sollte die Frau seine Hand auf eine Stuhllehne legen. Als er dann die Armlehne des Stuhls ertasten wollte, um sich hinzusetzen, stellte er peinlich berührt fest, dass er gerade einer fremden Frau den Nacken streichelte. Der Stuhl war also bereits besetzt. Offensichtlich hatte seine Gesprächspartnerin Johns Plan, auf einem leeren Stuhl Platz zu nehmen, gründlich missverstanden. Um sich als Blinder in Gesellschaft zurechtzufinden, musste John lernen, Dinge von anderen einzufordern. Das war zwar unangenehm, aber immer noch besser, als einsam und passiv am Rand zu stehen. Blink Nummer 7. Einen Sinn im Leben zu finden, ist wichtiger, als dauernd Freude zu empfinden. In den Jahren der Anpassung an die Blindheit machte John auch depressive Phasen durch und kämpfte tief traurig damit, nicht mehr sehen zu können. Eine seiner schlimmsten Depressionen erlebte er während eines Australienaufenthalts im Sommer 1984. Da er den Großteil seiner Familie seit seinem Erblinden nicht mehr getroffen hatte, kam es zu einigen emotional herausfordernden Situationen, wie etwa die erste Begegnung mit seinen Eltern als Blinder. Doch am schmerzlichsten für ihn war, die Erfahrung des Reisens nicht zu teilen und seinem Nachwuchs die Orte seiner eigenen Kindheit nicht zeigen zu können. Aber mit den Jahren verging die Trauer über den Verlust seines Sehvermögens, und John entdeckte sogar einige positive Aspekte. Womöglich war Blindheit eine Art paradoxe Gabe. Beispielsweise vollbrachte der deutsche Philosoph Franz Brentano einige seiner kreativsten Leistungen, nachdem er blind geworden war. Durch diesen Perspektivwechsel änderte sich auch die Art, wie John sich selbst wahrnahm. Anstatt als nicht sehende Person betrachtete er sich nun als jemanden, der mit dem ganzen Körper sah. Das ermöglichte ihm, die menschliche Existenz unmittelbarer am eigenen Leib zu erfahren, als sehende Menschen es vermögen. Dennoch gab es auch weiterhin depressive Tage, an denen John sich unverstanden und ausgegrenzt fühlte. Doch eines Tages erkannte er, dass das Leben auch einen Sinn haben kann, wenn man nicht dauernd vor Freude strahlt. Sein Beruf als Religionspädagoge an der Universität von Birmingham, sein Engagement in religiösen Gemeinschaften, seine Rolle als Familienvater, all das gab ihm Halt. Obwohl er sich nicht dafür entschieden hatte, blind zu werden, wollte John das Beste daraus machen. Als er begann, seine Erfahrungen aufzuzeichnen, hatten schon einige andere Menschen darüber geschrieben, wie sie trotz Blindheit Bemerkenswertes erreicht hatten. Etwa, dass sie meisterhafte Golfspieler oder Ärzte geworden waren. Das sind Erfolgsgeschichten, die Mut machen. Doch Johns Beitrag ist etwas ganz Besonderes. Er gibt uns die Möglichkeit, in den Alltag eines Blinden zu schauen und lädt uns ein, über die verschiedenen Arten nachzudenken, wie wir die Welt wahrzunehmen vermögen. In diesen Blinks ging es um John Hull, der 45 Jahre alt war, als er vollständig erblindete. Zwar machte der Verlust seines Augenlichts den Kontakt mit anderen Menschen schwieriger und löste Angstzustände und Depressionen aus, doch er führte auch dazu, dass John die Welt auf andere Weise zu schätzen lernte. Schließlich begann er, in der Blindheit eine Gabe zu entdecken, durch die er die menschliche Existenz ganzheitlicher erfahren konnte. Das waren unsere Blinks zu »Im dunkeln Sehen« von John M. Hull. Übrigens, solltest du blind sein oder ein eingeschränktes Sehvermögen haben, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Wir möchten gerne erfahren, ob wir von Blinkist dir ein gutes Hörerlebnis bieten. Bis bald!